Liebe Gemeinde, unser Predigttext heute an diesem Sonntag aus dem Kolosserbrief, Kapitel 2, die Verse 12 bis 15. Paulus schreibt: Mit Christus seid ihr begraben worden durch die Taufe. Mit ihm seid ihr auch auferstanden durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Und er hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches. Und hat uns vergeben, alle Sünden. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus. Amen. Liebe Gemeinde, Martin Adler hat uns vorher schon sehr schön die Bedeutung des Namens dieses Sonntages erklärt, quasi Modo Geniti, wie die neugeborenen Kinder, quasi wie die neugeborenen Kinder. Da wird also das Christwerden und das Christbleiben mit der Geburt eines Kindes verglichen. Und die Grundlagen für diese Geburt wurden an Karfreitag, das haben wir gerade eben in diesem Lied auch sehr schön mitsingen dürfen, und am Ostermorgen gelegt. Und deshalb ließen sich in der alten Kirche ja auch gerade vorwiegend in der Osternacht Menschen, die zum Glauben an Jesus Christus gekommen waren, taufen. Die Osternacht, der klassische Tauftermin der alten Kirche. Und danach trugen die Neugetauften als Zeichen dieser Neugeburt eine Woche lang im Alltag ihre weißen Taufgewänder. Diese Taufgewänder, diese weißen also als Symbol für dieses Neuwerden, für diese neue Geburt. Sie trugen sie eben bis zum Sonntag nach Ostern wie die neugeborenen Kinder, quasi Modo Geniti. Und was hier symbolisch sozusagen in einem Kleiderbrauch vollzogen wird, sodass man es auch sehen kann und dass es diese Neugetauften damals eben auch spüren konnten durch das, was sie trugen, das versucht nun Paulus im Predigttext auch theologisch zu umschreiben und theologisch zu fassen. Sozusagen weiße Taufkleider in Theologie, in Dogmatik gefasst. Und Paulus, Sie haben es gerade eben gehört, verwendet ein wahres Feuerwerk an theologischen Gedanken und Begriffen, um diese neue Existenz als Kinder Gottes auch zu fassen. Ihr seid mit Christus begraben worden, euer altes Leben, das von der Macht der Sünde beherrscht wurde, ist vorbei. Es ist abgetan, eure Sünden sind euch vergeben. Ihr seid nun so frei, dass euch auch die Todesmächte im Leben und auch die Todesmacht am Ende eines Lebens nichts mehr anhaben können. Diese Mächte und Gewalten, die euch früher bedroht haben, sie haben ihren Schrecken verloren. Christus triumphiert. Nun gut, mag man denken. Am Sonntag nach Ostern, an diesem Sonntag quasi Modo Geniti, haben dann allerdings die Neugetauften ihre weißen Taufkleider wieder abgelegt und sie zogen wieder ihre Alltagskleider an. Von diesem Kleiderwechsel von weiß in Alltagsgewänder trägt übrigens dieser Sonntag nach Ostern in der katholischen Kirche bis heute den Zusatz Weißer Sonntag und ist deshalb ja auch nicht ohne Grund der Termin oft für die Erstkommunion. Also, die weißen Kleider wurden wieder ausgezogen, was dann nicht bedeutet hat, dass das, was diese weißen Kleider symbolisieren, nicht mehr gilt. Ganz im Gegenteil. Aber es hat eben auch bedeutet, dass dieses mir neu geschenkte Leben, diese Neugeburt sozusagen, sich jetzt eben auch in meinem Alltag bewähren muss. Dass jetzt eben sich auch zeigen muss, wie weit sich das in meinem Leben konkret auswirkt. Und ich frage mich schon ein wenig, liebe Gemeinde, sowohl von dem, was wir von der Gemeindewirklichkeit der ersten Christen wissen, wie auch von dem, was wir heute erleben und was auch ich selbst in meinem eigenen Leben erlebe, dass sich da auch erste Bedenken und Zweifel einstellen, bei mir jedenfalls. Klingt das nicht wirklich alles viel zu schön, um wahr zu sein, dass die Mächte des Todes nun vorbei sind, dass ich nun ganz im neuen Leben lebe? Nimmt der Apostel hier den Mund nicht vielleicht doch ein wenig zu voll? Denn lehrt uns meine Erfahrung, die ich als Christ, und vielleicht geht es Ihnen ja auch so, meine Erfahrung als Christ nicht, dass ich tagtäglich eben auch etwas anderes erlebe? Ist mein altes Leben, also dieses alte Leben vor dieser Neugeburt, trotz Karfreitag und Ostern, trotz Taufe und Glauben, nicht nach wie vor, nicht immer noch allzu lebendig? Und immer wieder müssen wir gerade ja auch als Gemeinde vor den heiligen Gott treten und ihm bekennen, dass wir, wie es im Bußformular unserer Abendmahlsfeiern heißt, dass wir in Gedanken, Worten und Werken gesündigt haben und unsere Nächsten nicht geliebt haben wie uns selbst. Das ist doch immer noch auch Wirklichkeit jenseits dieser Neugeburt. Steht, so frage ich mich weiter, steht mein ganzes Leben trotz der Auferstehung Jesu, trotz Taufe und Neugeburt noch immer unter den Vorzeichen des Todes? Es scheint doch so zu sein. Das gibt es doch auch für mich als Kind Gottes nach Ostern immer noch, dass ich manchmal tot unglücklich bin oder todtraurig. Das gibt es doch immer noch, dass sich gerade auch Christen manchmal leider todfeind sein können im privaten Bereich, aber manchmal auch, ihr Jungs, hört ihr mir auch zu, schön, aber manchmal ja auch im globalen Bereich Christen in der Ukraine und Christen in Russland, wie schön, dass dort immer wieder auch gerade von dieser Seite Zeichen der Versöhnung gemacht werden. Ich kann manchmal vor lauter Pessimismus eben auch ganz leblos sein und erstarrt. Es kann mich ja immer noch eine schwere Krankheit treffen zum Beispiel, die mir die Freude am Leben nimmt. Ich spüre den Griff des Todes auch dort, wo vielleicht meine Lebensträume oder meine Lebenspläne zerbrechen. Auch das geschieht ja heute hier immer noch. Und ich spüre diesen Griff des Todes ja immer noch ganz besonders, wo mir eben gerade dieser Tod auch noch immer einen Menschen von der Seite nimmt, einen, den ich liebte und von dem ich mir ein Leben ohne ihn eigentlich gar nicht mehr vorstellen kann. In der Tat, also auch nach Ostern gilt dieser Inhalt dieses alten Kirchenliedes: Mitten wir im Leben sind vom Tod umfangen. Die Herrschaft des Todes scheint doch eigentlich auch nach Ostern immer noch genauso unangefochten, ja, wie vor Ostern. Davon, dass der Tod seiner Macht entkleidet ist, davon, dass Gott in Christus über ihn triumphiert hat, ist doch eigentlich so wenig zu sehen. Damit aber, liebe Gemeinde, stellt sich für mich eine Frage: Wie kriegen wir das zusammen? Auf der einen Seite meine Erfahrung, dass die Sünde immer noch da ist und dass der Tod keineswegs aus der Welt ist, und auf der anderen Seite das, was wir im Predigttext hören, dass Christus am Ostermorgen über die Mächte der Sünde und des Todes gesiegt und triumphiert hat. Ich glaube, dass es zur Lösung dieses Dilemmas, wie so oft in der Bibel, auf das richtige Sehen ankommt, liebe Gemeinde, auf die Blickrichtung. Dazu eine Geschichte, die vielleicht manche von Ihnen schon einmal gehört hat. Da war ein Reisender als Passagier auf einem Flussschiff unterwegs. Der Fluss war gut schiffbar. Doch an einer Stelle musste das Schiff gefährliche Stromschnellen überwinden und bestehen. Und schon viele Schiffe waren hier gekentert und so mancher Reisende hatte hier sein Leben verloren. Der Reisende war besorgt, ob der Kapitän wohl die gefährliche Situation meistern und das Schiff sicher über diese unruhige Stelle würde steuern können. Die Stromstellen kamen in Sicht. An dieser Stelle zerteilte ein großer Felsen den Flusslauf. Rechts und links von ihm stürzte das Wasser vorbei. Oben auf der Spitze des Felses stand ein Kreuz. Der Reisende bemerkte nun, wie der Kapitän des Schiffes direkt auf den Felsen mit dem Kreuz zuhielt. Der Fels kam näher und näher und schon zerrte der Reisende die Schwimmweste hervor in der Erwartung, das Schiff würde nun gleich an diesem Felsen zerschellen. Doch wenige Meter vor dem Felsen wurde das Schiff wie von unsichtbarer Hand geführt zur Seite getragen und glitt unbeschadet an diesem Felsen vorbei. Es wurde durch die Stromschnellen hindurch in ruhiges Wasser geführt. Der Reisende, noch ganz erschüttert von diesen merkwürdigen Vorgängen, die sich da gerade eben abgespielt hatten, ging zum Kapitän, um von ihm Auskunft über diese merkwürdige Begebenheit zu verlangen. Der Kapitän klärte ihn auf und sagte: Weißt du, alle erfahrenen Kapitäne, die hier unterwegs sind, sie peilen ganz bewusst diesen Felsen an, sie fixieren ihren Blick direkt auf diesen Kreuzesfelsen und steuern genau darauf zu. Nur so, erklärt er, hätten sie die Gewissheit, dass dann die Strömung des Flusses die Schiffe noch rechtzeitig erfasst und ohne Gefahr um den Felsen herum und durch die Sturmschnellen hindurchtrüge. Das heißt, liebe Gemeinde, ich übertrage dieses Bild auf uns, auf unsere Situation auch nach Ostern. Die Stromschnellen des Lebens, sie bleiben uns nicht erspart, auch nicht nach Ostern. Sie bleiben uns, ich sage dazu, noch nicht erspart. Aber wir wissen um die richtige Peilung. Wir wissen darum, worauf wir unseren Blick fixieren. Wir wissen, dass der Blick auf den gekreuzigten und auferstandenen Christus uns sicher ans Ziel bringt. Und deshalb macht Paulus den Menschen in Kolosse eben auch Mut in diesem Text: Starrt nicht länger auf diese Mächte und Gewalten, die früher über euch Macht hatten, sondern schaut auf Christus, dem eben alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist, jetzt. Der Peilpunkt eures Lebens, sagt Paulus, ist Christus, der Sohn Gottes. Er wird der Mensch, tritt an unsere Seite. Er wird uns zum guten Hirten, dem wir mit Leib und Seele gehören. Und er uns allezeit behütet, sodass niemand und nichts uns aus seiner Hand reißen kann. Ihn, Jesus Christus, ihn hat er zum Peilpunkt, zum Mittelpunkt eures neuen Lebens gemacht. Zu dem wirklich einzig festen Punkt, der wirklich Bestand hat. Und so sagt Paulus: Schaut Christus an, ihn allein, ihn, der für euch gestorben und auferstanden ist und der euch in der Taufe zugesagt hat, dass ihr ewig zu ihm gehört. Und liebe Gemeinde, wo wir Christus so anschauen, da glauben wir. Ich glaube, dass das eine schöne Umschreibung auch für das Wort Glauben ist. Christus sozusagen als Peilpunkt ins Visier nehmen, ihn anschauen. Da vollziehen wir jenen Blickwechsel, jene Wende um 180 Grad, zu der uns der Apostel eben auch bewegen will. Sieh nicht an, was du selber bist in deiner Schuld und Schwäche. Sieh den an, der gekommen ist, damit er für dich spreche. Wir singen nachher noch dieses Lied. Es geht um den Blickwinkel. So hat es Jochen Klepper ja dichtend aufgenommen. Das ist nicht nur Weihnachtsbotschaft, das ist ein Weihnachtslied, sondern eben auch Osterbotschaft. Sieh nicht an, was du selber bist, sieh den an, der auferstanden ist. Ihn ansehen, seinem Wort vertrauen, gegen allen Augenschein, gegen alle Wirklichkeitserfahrung, das heißt glauben. Und liebe Gemeinde, in diesem Anschauen auf Christus schlagen wir sozusagen wie die neugeborenen Kinder noch einmal die Augen auf und sehen die Welt mit neuem, mit österlichem Blick. Und dann können wir auch erkennen, was wir vorher eben nicht wahrnehmen konnten. Nämlich, dass das, was wir mit unseren leiblichen Augen sehen, eben nicht die einzige Wirklichkeit ist. Da erkennen wir die Wahrheit, diese von Karfreitag und Ostern her begründete Wahrheit, reicht weiter und tiefer als die sichtbare Wahrheit, die mich immer noch umgibt und manchmal auch noch ängstet. Das heißt, im Glauben glauben wir buchstäblich über unsere Wirklichkeitserfahrung hinaus. Das heißt, im Glauben glauben wir gegen uns und unsere Wirklichkeitserfahrung an. Im Glauben sprechen wir den Erfahrungen von Sünde und Tod, so bedrängend und erschreckend sie auch sein mögen und so sehr sie auch immer wieder nach uns greifen, das Recht ab, das letzte Wort über uns zu haben. Das letzte Wort über uns hat Christus. Und deshalb nehmen wir Christus und sein Wort ernster als alle anderen Worte unserer Erfahrungen, die diesem Wort entgegenstehen, ernster als alle unsere Zweifel und Fragen, die es gewiss auch gibt, ernster als unser Herz. Ja, wir nehmen es ernst, dass wir im Leben und im Sterben für Zeit und Ewigkeit dem gehören, der für uns gestorben und auferstanden ist. Wir nehmen ernst, dass das uns schon in unserer Taufe zugesagt und zugesprochen wurde. Und dass diese Taufe deshalb für mich auch einen haltenden, einen mich bergenden Aspekt in sich birgt. Und dass eben deshalb gültig bleibt. Von jeher, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Amen.